Ja, der BX Morning Call heute mal wieder mit einem Gast. Freue mich sehr, den CEO von Leonteq begrüßen zu dürfen, Christian Spieler. Ja, herzlich willkommen. Möchten Sie gerade was zu Ihrer Person sagen?
Ja, vielleicht zwei, drei Takte, woher ich komme, was ich gemacht habe in meinem Leben. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind erwachsen aus dem Hausleben in New York, in den USA. Sind da im AI-Boom unterwegs, zu Hause noch zwei Katzen. Und ansonsten bin ich seit 30 Jahren im Investmentbanking tätig, habe immer im Innovationsbereich, innovativen Produktbereich gearbeitet. Zunächst zinsstrukturierte Produkte, dann kreditstrukturierte Produkte und dann bin ich irgendwann natürlich auch bei den aktienstrukturierten Produkten angekommen. Das war über knapp 30 Jahre, zunächst 10 Jahre JP Morgan, dann war ich 3,5 Jahre bei Lehman Brothers und die letzten 13 Jahre dann bei Citi in Deutschland.
Ja, und Sie sind seit kurzem CEO hier in der Schweiz bei Leonteq. Was hat Sie besonders gereizt an der neuen Aufgabe?
Die Firma hat einfach ein fantastisches Potenzial, hat hervorragende Leute, exzellente Technologie und eine wirklich tolle Kundenbasis. Und das zu kombinieren und mit diesem Team gemeinsam das Unternehmen weiter nach vorne zu entwickeln, das war für mich eine fantastische Herausforderung, eine fantastische Gelegenheit. Etwas, das, wo ich gefühlt sagen muss, es hat irgendwie mein ganzes Leben, meine ganze Karriere hat mich auf den Moment vorbereitet und ich habe einen Riesenspaß, jeden Tag mit dem Team zu arbeiten und ja, es ist eine tolle Erfahrung.
Und wenn man jetzt von oben oder von außen drauf schaut auf Leonteq und Leonteq heute anschaut, was läuft gut aus Ihrer Sicht und wo sind die größten Herausforderungen?
Also, wir haben eine fantastische Technologie, fantastische Produkte und sind in einigen Bereichen wirklich führend unterwegs. Also, das werden viele anerkennen und das bildet sich auch in unserer Struktur unseres Geschäfts heute ab. Allerdings ist es einfach so, dass wir sicherlich über die letzten Jahre das Unternehmen das ein oder andere Thema nicht voll ausentwickelt hat, kommerziell. Da ist eine Menge noch zu machen, wie wir existierende Themen weiterentwickeln können, deutlich mehr im Markt verankern können. Als ich angefangen habe beim Unternehmen, sagten alle, wann geht es jetzt endlich mit dem Kostencutting, mit dem Cost-Cutting los, mit dem Kostenprogramm? Und ich habe gesagt, hey, ich schaue mir erstmal das Unternehmen an, arbeite mit dem Team, das haben wir gemeinsam gemacht. Und das Ergebnis war de facto, auf der Kostenseite ist da überhaupt nicht so viel zu machen gewesen. Natürlich haben wir das wirklich diszipliniert und systematisch durchgearbeitet. Es gibt auch einige Bereiche, wo wir dran sind, was machen. Aber tatsächlich ist die Haupt-Opportunity für das Unternehmen ist das Wachstum, das inhärent in dem Unternehmen möglich ist aufgrund der hervorragenden Produktkundenbasis und Technologiebasis und der Leute im Unternehmen, das Wachstum wirklich zu realisieren. Und das ist das, was wir uns für die nächsten Jahre als Aufgabe gesetzt haben.
Und die Halbjahreszahlen, erste halbe Jahr ist rum, haben Sie gerade erst kürzlich veröffentlicht. Was war so Ihre Highlights bei den Zahlen?
Ja. Gut, ich würde sagen, was für uns wirklich ein sehr ansehnliches Ergebnis ist, wir haben 33% unserer Profits on an underlying basis increase gehabt. Das ist gegeben die Herausforderung dieses ersten halben Jahres insgesamt und speziell auch für uns als Unternehmen ein wirklich ansehnliches Ergebnis, muss man sagen. Also wirklich ein gutes Ergebnis. Weil faktisch ist es so, der Gesamtmarkt war extrem schwierig. Also wir schauen, wenn wir alle zurückschauen, wir gucken auf ein erstes halbes Jahr, wo wir, glaube ich, alle gefühlt denken, das war das Volatilste, was wir vielleicht in unserem Leben erlebt haben. Also angefangen von Donald Trump, Sorgen, dass die USA im Chaos versinken, wenn er antritt, dann Ukraine, NATO, Liberation Day und dann zum Schluss der Palästina-Konflikt und bis hin zu Iran. Involvierung. Also das war alles verdammt viel. Gleichzeitig war aber realisierte Volatilität im Markt eigentlich nur in 4 Wochen da, nämlich Ende April, Anfang Mai. Und der Rest des Jahres war so leicht steigend, ohne viel realisierte Volatilität, mit viel gefühlter Unsicherheit. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass die Volumina nicht besonders hoch waren im Markt. Und das ist natürlich ein herausforderndes Umfeld für alle, die auch dann im strukturierten Produktbereich unterwegs sind. Nicht nur für uns. Ja. Bei uns kamen natürlich noch ein paar idiosynkratische, spezielle Faktoren dazu. Die Umstellung auf das neue regulatorische Regime, wo wir sehr erfolgreich in nur 5 Monaten ein Prototyp von FRTB, also Fundamental Review of the Trading Book Basel III, implementiert haben. Das muss man sagen, das ist auch eine besondere Leistung für Unternehmen gewesen. Gibt es nicht oft. Die meisten Unternehmen brauchen da 2 bis 3 Jahre. Wir haben natürlich ein paar regulatorische Themen gehabt, die uns von den Aufsichtsbehörden auferlegt worden sind. Die haben wir abgearbeitet. Das ist alles erledigt. Das wurde auch von unseren internen Audit-Teams alles bestätigt, dass das alles gemacht ist. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen. Das wird noch von der Aufsicht hier in der Schweiz und in Frankreich alles nochmal verifiziert und angeschaut. Aber da sind wir zuversichtlich, dass das bald erledigt ist und das stimmt uns dann für ein zweites Halbjahr dann alles sehr positiv eigentlich, weil wir haben vor uns von den Signalen her, von der Kundenseite her sehr, sehr viele positive Signale, dass die Kunden mit uns wieder mehr Geschäft machen wollen und da gucken wir mit Zuversicht in die Zukunft.
Ja, Sie haben das Kapitalregime schon angesprochen. Auch erstmal seit 2019, wenn ich es richtig gesehen habe, veröffentlichen Sie wieder Kapitalkennzahlen. Ja, was können Sie dazu sagen?
Ja, also wir sind da sehr stolz drauf, dass wir jetzt unter dem Simplified Standardized Approach, den wir zurzeit haben, mit 25% Phase-In haben wir ein Kapitalratio von 14,4% CET1-Ratio publiziert für das erste Halbjahr. Das ist ein sehr solide Ratio, gemessen an der Minimumkapitalanforderung von 10,5% in unserem Bereich für uns. Wir sind eine Non-Account-Holding-Firm. Wir haben eine hochgradig liquide Bilanz. Das heißt, unsere Möglichkeiten in diesem Bereich, unsere Situation zu gestalten, sind auch sehr, sehr hoch. Und wir haben natürlich auch eins gemacht. Wir haben sehr genau angeschaut, wie unsere Zielratio langfristig sein wird. Wir werden in Bälde auf den sogenannten FRTB-Ansatz umschalten. Und wenn wir da sind, dann wissen wir heute schon, dass wir irgendwo nördlich der 14% rauskommen werden und werden dann in der nächsten Phase jetzt die Kapitalratio auch bis zu 15% hochführen, wo wir sicher sind, dass wir unser Geschäftsmodell mit dieser Kapitalratio ganz sicher fahren können.
2, 3 Fragen an Sie. Sie sind ein begnadeter Führerchef von einem Unternehmen. Was sagt man? Ich habe mich erkundigt in London und New York über Sie, sage ich im Vorfeld des Interviews. Und mich geht es eine Frage. Sie sind ja Chef von 500 Leuten. Schauen Sie am Morgen zuerst die Märkte an, weil Sie sind ja dem Markt exposed, oder tun Sie zuerst Mitarbeiter motivieren? Wie geht ein normaler Arbeitstag von Ihnen vonstatten? Haben Sie einen geregelten Arbeitslauf? Das haben Sie fixe Termine, sure fix. Oder wie geht ein Arbeitslauf von Ihnen als neuer Chef oder Leonteq vonstatten?
Also mein Arbeitstag ist von morgens bis abends mit Meetings durchgeplant von meiner Assistentin, die das extrem ordentlich und genau macht, damit auch nie Zeit verloren geht. Dann kommen dazu die Ad-Hoc-Meetings von Leuten, die kurzfristig was von mir wollen, plus die kleinen Freiräume, die ich mir schaffe, um dann tatsächlich selber mal punktuell in Bereiche reinzugehen, wo gerade besonders viel Arbeit geleistet wird oder besonders gute Arbeit geleistet wird. Da gehe ich durchaus einfach mal vorbei im Tagesverlauf und sage, hey, klasse, was ihr macht, wie läuft's, wie geht's euch, und schaue direkt selber nach dem Rechnen. Und auf Ihre Frage vom Anfang zurückkommt, also, ich habe natürlich immer ein Auge auf die Märkte, aber das ist sehr high level. Es beschränkt sich wirklich auf einen kurzen Blick auf mein iPhone, wo ich dann mal kurz gucke, was machen die Märkte heute. Ja. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, meine Aufgabe ist, das Unternehmen zu leiten und die Menschen zu führen, zu motivieren. Und wenn irgendwas Wesentliches wäre in den Märkten, was ich wissen muss, dann weiß ich das innerhalb von Sekunden, Minuten, weil mich die Leute direkt kontaktieren. Das wird sofort ordnungsgemäß an mich eskaliert und dann bin ich auch sofort darin involviert. Aber meine Aufgabe ist, für die Leute da zu sein, für das Team da zu sein, Teamstrukturen zu schaffen, Unternehmenskultur zu schaffen, die wirklich effizient ist und gut funktioniert, die hervorragende Ergebnisse produziert und wo alle immer wissen, was zu tun ist, und im Zweifelsfalle eben dann auch, wenn in den Märkten was passiert, es an mich zu eskalieren.
Zweite Frage, Inspiration. Wo holen Sie die Inspiration, um so einen Laden zu führen? Weil ich meine, das ist ja nicht jeden Tag, wo Sie ständige Einkommen haben. Sie haben ja jeden Tag, müssen Sie um die Kunden kämpfen. Es gibt Konkurrenz, UBS, Fonto, wie sie alle heißen. Sie sind einem harten Konkurrenzkampf unterwiesen. Was machen Sie, um Inspiration zu finden? Wie finden Sie für Ihr Team diese Inspiration, um in diesem Markt, der wirklich sehr kompetitiv ist, zu bestehen? Man sieht ja die Zahlen von Leonteq, die waren exzellent vom Volumen her. Aber was ist eigentlich das Geheimnis, um diese Kerntruppe zu motivieren?
Also inspirieren und motivieren tun mich tatsächlich unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Es ist die Interaktion mit den Leuten, die wirklich einfach ihr Bestes geben wollen, zu jeder Sekunde, zu jedem, zu jeder Stunde, jedem Tag. Und auch Kunden, die immer einen herausfordern und von einem das Beste wollen. Und diese Kombination ist tatsächlich meine Quelle von Inspiration und auch von Energie, weil mir das einfach Freude macht, das zu bewerkstelligen. Ich bin jemand, der gerne High-Performance-Teams baut, der Leute zusammenbringt, wo 1+1 am Ende nicht 2, sondern 3 oder mehr ist. Und das ist das, was mich wirklich reizt und am Morgen mit großer Freude aus dem Bett bringt und in die Firma, weil ich sage, da kann ich wieder was bewegen. Und in Zusammenarbeit mit diesen Leuten, die so viel von sich aus mitbringen an den Tisch, einfach den nächsten Schritt machen und dem Markt zeigen und uns allen zeigen, dass wir es gut und einfach besser können.
Ja, und mit Ihrem Amtsantritt haben Sie auch eine ambitionierte Strategie vorgestellt. Was sind so die Eckpfeiler als Ziele, die Sie sich vorgenommen haben?
Also die Strategie hat ja drei Komponenten. ROE, kein Zufall, heißt für die meisten Return on Equity. Bei uns heißt die Strategie Resize, Optimize, Expand. Sie ist aber fokussiert auf den Return on Equity, denn um Ihre Frage genau zu beantworten, das Ziel, was wir im Unternehmen verankert haben und in der ganzen Art, wie wir jetzt Dinge tun, ist die Fokussierung, konsequente Fokussierung auf die Maximierung des Returns on Equity. Das ist das, was wir in den nächsten Jahren konsequent umsetzen und erreichen wollen. Und wofür wir diese Strategie gebaut haben. Das Resize steht ja im Wesentlichen dafür, dass wir bestimmte Teile unserer, die wir gemacht haben, Dinge, die wir gemacht haben, auch nicht mehr machen wollen, weil sie einfach sich als nicht profitabel erwiesen haben. Eben kein gutes, keine gute Verzinsung des Kapitals bedeuten dazu. Das zählt eben, dass wir aus Japan rausgehen werden und dort die Einheit verkaufen werden, dass wir eine bestimmte Pensionlösung, die wir hatten, nicht weiter fortsetzen, weil sie sich einfach nicht im, da haben sich die Businesspläne nicht materialisiert, so wie geplant. Und da muss man dann irgendwann sagen, dass das hat nicht funktioniert. Und dann hört man damit auf. Wenn Leute verstärkt, das war vielleicht etwas falsch dargestellt zum Teil in der Presse, wir sind ja bereits mit 21% unserer Belegschaft heute schon in Lissabon, in unserem Nearshoring Center. Das werden wir auf 30% bis Ende 26 ausweiten, weitestgehend durch natürliche Fluktuation im Unternehmen. Das heißt, wenn Leute gehen, werden die Positionen dann eben in Lissabon ersetzt und nicht in Zürich. Mhm. Das sind sozusagen mehr so die kostenfokussierten Maßnahmen. Ansonsten optimieren wir Geschäftsbereiche und haben ganz klaren Fokus auf die Geschäftsbereiche, die wir ausbauen wollen, wo wir eben aufgrund der Marktdynamik und unseres kompetitiven Vorteils Möglichkeiten sehen, um eine deutliche Outperformance zu generieren über die nächsten Jahre.
Also das Stichwort ist ganz klar Wachstum. Ja. Wo sehen Sie da die meisten Potenziale? Sind es in bestimmten Produktgruppen oder auch Länder?
Also das spannt sich tatsächlich über Produkte, neue Produkte, existierende Produkte und Business-Strategien und auch Länder über alle Bereiche. Also man muss wir haben das genau angeschaut. Wir sehen sicherlich ein Wachstumspotenzial in Asien und im Mittleren Osten. Da ist ganz klar, wir haben alle Ressourcen jetzt am richtigen Ort. Wir haben neue Sales Leadership dort benannt und wir haben Produktthemen, die dort ganz klar funktionieren und hervorragend laufen werden. Also da sind wir positiv. Wir haben weitere Wachstumsinitiativen für uns. Ein ganz klarer Wachstumscase ist der Bereich von Actively Managed Certificates, AMCs. oder quantitativen Investmentstrategien. Das sind auch tendenziell eher kapitalleicht, also wir sagen Capital Light Activities, wo wir Mehrwert generieren, ohne zu viel Kapital auf der eigenen Bilanz dafür binden zu müssen. Und das ist natürlich wiederum Return on Equity befördernd. Ja. Dann werden wir Third-Party Product Distribution verstärken. Warum sollen wir durch die Distributionskanäle, die wir haben, die ja zahlreich erheblich sind, wir haben 1500 onboarded Distributors und dahinter stehen Hunderttausende von Endkunden. Warum sollen wir nur die Produkte dort vertreiben, die wir selber herstellen? Das ist, können wir natürlich weitermachen, auch mit höchstem Fokus. Aber wir können auch interessante Produkte von Drittanbietern hinzuholen, für die wir dann einfach eine Gebühr bekommen, wenn wir sie vertreiben. Das sind
Sie sind ja auch Anteilseigner an der BX, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Und dann zusätzlich sagen Sie auch, Sie wollen die Plattform auch technisch ausbauen. War das das gerade schon, was Sie erklärt haben, dass Sie Trickprodukte auf die Plattform bringen wollen oder wird die auch technisch noch verändert?
Also die Plattform, so wie sie heute ist, sagen wir mal so, wir werden immer weiter in die existierende Technologie, die wir haben, investieren, weil wir da am Cutting Edge bleiben wollen. Das ist keine Frage. Wir werden allerdings nicht komplette jetzt Neubaustellen aufmachen. Das wäre für uns im Moment nicht der richtige Moment als Unternehmen. Wir wollen ja die Kosten unter Kontrolle halten. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Technologien, die wir heute schon haben, die erfolgreich sind und werden da an der Grenze dessen bleiben, was technisch machbar und möglich ist. Das ist unser Fokus und dazu zählt natürlich dann auch der Bereich der Listed Products. Das ist für uns ein wichtiges Wachstumsthema. Wir sind in der Schweiz bereits stark hier unterwegs. Wir werden in den nächsten 12 Monaten einige andere Märkte aufbauen und erschließen in dem Bereich. Und das ist für uns ein Wachstumscase.
Große Frage ist immer die Frage nach Kryptowährungen, Produkten, dem ganzen Palette. Sind Sie da aktiv? Werden Sie noch größer werden? Was ist die Strategie, die Sie mit den Kryptowährungen im Generellen planen?
Kryptos, das ist auch ein Thema, wo viele, als ich zum Unternehmen kam, hatten viele eine Meinung dazu, dass das ja eigentlich zu kompliziert und zu riskant und so weiter sei. De facto, das, was wir da machen, ist vom Risikoprofil her, man könnte es zahm nennen aus unserer Sicht. Und es ist etwas, wo wir Produkte generieren, die dem Markt gefallen, die der Markt uns abnimmt und kauft und die für uns, abgesehen davon, ein Produktbereich, der für uns profitabel ist. Also ich sehe hier keine Gründe, warum man da hätte etwas verkleinern sollen. Was den Ausbau anbelangt, ist es so, dass wir, also wir mussten, um das der Vollständigkeit halber zu sagen, aus regulatorischen, kapitaltechnischen Gründen, mussten wir in Deutschland bestimmte Kryptoprodukte zunächst mal vom Markt nehmen. Da werden wir jetzt Ersatzprodukte anbieten, die unter Kapitalgesichtspunkten wieder entsprechend effizient sind. Aber wir haben absolut die Absicht, in diesem Bereich tätig zu bleiben. Und wir sehen da auch durchaus die Möglichkeit, dass sich auf der regulatorischen Seite hier noch was tun könnte. In den USA passiert gerade eine Menge in dem Bereich. Das könnte sich weiter nach Europa und dann eventuell auch in die Schweiz fortpflanzen. Und wenn dem so ist, dann sind wir in dem Bereich da. Wir haben die Technologie und wir können jederzeit mit dem Trend im Markt dann mitgehen und neue Produkte auflegen und das weiterentwickeln.
Dann eine Anschlussfrage. Ich habe gesehen, Sie sind relativ schnell gewachsen bei den Hebelzertifikaten. Das ist eine relativ heiße Nummer, sage ich immer, weil da geht es ja rauf und runter, oder? Aber ich habe gesehen, Sie haben ein neues Team eingekauft. Wie sieht das momentan aus? Sie wachsen ja relativ schnell dort. Werden Sie noch mehr wachsen oder bleiben Sie es auf diesem Niveau?
Na, also wir werden hoffentlich und sicher deutlich mehr in dem Bereich wachsen. Wir haben was wir jetzt gesehen haben, war das erste Anfangswachstum. Wir haben in den Bereich investiert, wir haben die Leute an Bord, wir haben die Technologie an Bord. Unseres Erachtens die im Markt wahrscheinlich beste Technologie, weil die Leute, die zu uns gekommen sind, haben im Prinzip ihre Erfahrung, ihre ganzen Karriere mitgenommen und haben auf unserer Basis, auf unserer Plattform mit neuer Technik sozusagen eine mit all ihren Erfahrungen die beste Technologie gebaut, die man in diesem Bereich haben kann. Das werden wir jetzt natürlich in den nächsten Jahren monetisieren und das war das, was ich vorhin ansprach, in vielen anderen Märkten damit nach vorne gehen und in die Märkte reingehen und diese Bereiche ausbauen.
Dann eine knifflige Frage, vielleicht um das abzuschließen, diese Hebelgeschichten, Handeln. Es gibt immer die große Frage bei diesen Anbietern, wie wird der Handel in der Zukunft bei Ihnen sein? Ist es nur ein Arbitrage oder werden Sie auch Positionen wie in der Vergangenheit haben, wo Sie spielen werden in den Märkten, um zusätzliche Gewinne zu erzielen?
Also das, da habe ich eine dezidierte Meinung dazu. Also unser Job ist nicht, Positionen zu nehmen und auf Basis von Handelspositionen Geld zu verdienen. Unser Job ist, Produkte zu kreieren, die der Markt haben will, Volumen zu kreieren und maximal Business Geschäft zu facilitaten, das sagt man auf Englisch, auf Deutsch, Geschäft zu ermöglichen. So im Rahmen dieses Ermöglichen von Flow, von Volumen, von Neuproduktideen etc. werden wir natürlich immer wieder Risiken eingehen müssen, um das zu ermöglichen. Aber das Ziel ist nicht das Eingehen von Risiken, sondern wir wollen damit Transaktionen ermöglichen, wir wollen Volumina ermöglichen und werden dann so schnell wie möglich unsere Position neutralisieren beziehungsweise die Risiken in einen Maß runterfahren, wie es mit unserem Risikoappetit übereinstimmt. Das ist, aber es ist nicht das Ziel, Handelsgewinne zu erzielen.
Das war jetzt zum Beispiel Goldman Sachs probiert das ja immer zu machen, oder? Und viele Anbieter haben sich ja relativ stark zurückgezogen aus diesen Handelsaktivitäten, was ja relativ viele Verluste gemacht haben. Da habe ich diese Frage gestellt, weil man sieht im Markt, dass sie immer weniger Handelspositionen haben, aber das Volumen, das sie haben, das lernt immer wie größer wird, wenn man die Zahlen anschaut, oder?
Ja, wobei, also ich muss ganz dazu sagen, natürlich werden wir, was das Ermöglichen von Sekundärmarktgeschäft und Flow anbelangt, das ist wiederum eine unserer Kernfunktionen, wo wir uns wirklich auch in der Verantwortung gegenüber dem Markt sehen und auch gegenüber unseren Aktionären. Das ist etwas, wo wir natürlich präsent sein werden und immer da sein werden und das ermöglichen werden. In dem Maße werden wir auch Risikokapital einsetzen, aber nicht mit dem Endziel, irgendwelche Positionen zu halten, auf denen man dann über ein Trading View Geld verdient. Das ist, sehe ich nicht als unsere Aufgabe an.
Was sind die 5 USPs von Leonteq, wenn ich jetzt Kandidat wäre, damit ich zu Leonteq komme?
Die 5 USPs. Also ich habe lange über das Thema USP von Leonteq nachgedacht, weil das natürlich so ein bisschen im Kern steht, was macht eigentlich das Unternehmen aus und worum baue ich dann auf eine neue Strategie auf? Und die Schlussfolgerung, auch aus langen Diskussionen mit dem Team am Ende war, unser USP ist aus mehreren Komponenten zusammengesetzt. Und zwar, wie ich es eingangs gesagt hatte, hervorragende Talente, hervorragende Leute, die eine tolle Einstellung, eine Machereinstellung mit an den Tisch bringen und einfach kompromisslos sagen, wir wollen für den Kunden Wert schaffen. Das ist eine fantastische Kultur, hervorragende Leute. Das Zweite ist unsere Produkttechnologie, die hervorragend ist und unsere Möglichkeit, mit dieser Technologie Innovation zu betreiben. Das ist eine zweite wichtige Komponente. Und das Dritte ist die Underlying-Technologie, auf der die Plattform aufgebaut ist. Auch die ist Cutting Edge. Und dann schließlich unsere Kunden. Eine große Kundenbasis, mit der man hervorragend arbeiten kann, die immer wieder mit uns interessante Projekte angehen und mit uns das Geschäft verfolgen. Und der USP ist jetzt, jetzt kommen wir dann doch zur Zahl 5.
Ja. Es gibt immer viel Glück.
Der USP ist nicht die Einzelkomponenten, sondern das, was unser Unternehmen wirklich besonders macht, ist die Art, wie wir diese Komponenten zusammenbinden, zusammenbringen, um tagtäglich Mehrwert für die Kunden zu generieren. Das ist wirklich das Besondere und auch die besondere Erfahrung, die die Leute bei uns machen.
Ja, und dann kommen wir zur Abschlussfrage. Immer meine Lieblingsfrage, wenn wir so einen Kapitalmarktexperten hier im Haus haben, ist meine Frage immer, wie investieren Sie ganz privat Ihr eigenes Vermögen? Wir haben schon gehört, die Kinder sind schon aus dem Haus, die brauchen wahrscheinlich nicht mehr so viel Unterstützung. Was machen Sie mit Ihrem Geld?
Also ich habe viel Geld in meine Kinder investiert, weil in die Bildung, weil ich habe mir gesagt, Bildung ist eine gute Basis. Nein, also Spaß beiseite. Also ich bin tatsächlich man könnte sagen, ein bisschen langweilig investiert in Private Equity, Venture Capital, bisschen Real Estate und dann Fixed Income und Equities.
Also breit gemischt und schön diversifiziert.
Genau. Aber man kann auch ehrlich sein, vieles ist einfach über die Zeit aus bestimmten Fokusgebieten heraus erwachsen. Dann macht man das mal und ich bin da kein so gutes Beispiel. Ich müsste eigentlich sehr viel systematischer meine Vermögensanlagen mal anschauen. Das werde ich auch machen, wenn ich irgendwann dafür Zeit habe. Im Moment habe ich aber viele andere interessante Dinge zu tun.
Ganz herzlichen Dank für das sehr sympathische Interview, Herr Spieler. Herzlichen Dank.
Danke. Und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.